Hallo, hier ist Waterworld, der Aquaventus-Podcast von und mit
Jörg Singer
und Robert Seehaber. Über 1 Million Tonnen Offshore-Wasserstoff erzeugt auf der Hohen See reden wir heute mit David Krappitz von Volt.
Ja, herzlich willkommen.
Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Du bist ja im Land NRW Spitzenkandidat für die paneuropäische Partei Volt.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Waterworld Podcast. Du kommst aus Köln, du lebst aktuell viel in Berlin. Du arbeitest beim Pilgerzentrum der Energiewende. Also alle Energiefirmen wollen natürlich ins Wirtschaftsministerium, weil ohne das scheint es nicht zu funktionieren. Und wir freuen uns auf das Gespräch mit dir, David.
Super, vielen Dank. Ich freue mich auch. Irgendwann im Studium saß ich bei einer Veranstaltung neben einem Rechtsanwalt, der für die energieintensive Industrie gearbeitet hat, beim VWK. Und der hatte mich da mal mitgenommen und ich habe da irgendwie dann eine Zeit lang irgendwie neben dem Studium gearbeitet. Und das war irgendwie so mein erster wirklicher Bezug zur Energiepolitik. Und das war für mich einfach spannend, weil ich Jura eigentlich immer schon aus dem politischen Interesse heraus studiert habe und ich ziehe komplexe Sachverhalte einfach an. Das ist sowas, das kehrt wieder bei mir. Und Energiepolitik ist einerseits halt wahnsinnig, ne, auf eine schöne Art und Weise wahnsinnig komplex und verbindet eben gerade das Politische, das Wirtschaftliche und für mich halt in vielerlei Hinsicht auch das Juristische. Und es hat mich danach begleitet. Ich habe eine Zeit lang bei Becker Büttner Held gearbeitet. Das ist eine Energierechtskanzlei in Berlin. Also mein eigentlicher Schwerpunkt ist eigentlich immer Europa gewesen. Und dann mit der Kombination aus Europa und irgendwie Energie bin ich im Bundeswirtschaftsministerium gelandet. Und da aber tatsächlich gar nicht in der Energiepolitik, sondern in der Außenwirtschaftspolitik. Ich habe da Investitionsprüfungen gemacht und jetzt übers letzte Jahr den Abteilungsleiter Außenwirtschaftspolitik begleitet. Und Energie zieht sich aber durchs Haus. Ja, also bei uns jetzt tatsächlich auch Wasserstoff, H2 Global läuft bei uns, finde ich auch ein sehr spannendes Projekt. Und über die Energiepartnerschaften ist das im Prinzip omnipräsent. Dass es Förderung gibt, ist absolut gut und richtig, sonst würden wir den Hochlauf gerade auch gar nicht hinbekommen. Die zentrale Frage ist, wer gibt die Förderung an wen? Die zweite zentrale Frage ist, mit welchem Aufwand geht das einher? Und das ist das, wo ich bei IPSA auch durchaus ein Stück weit kritisch bin. Und da spricht sehr stark der Europäer aus mir. Weil der Name, ja, Important Project of Common European Interest, das ist für mich eine Mogelpackung. Weil am Ende ist es eine nationale Förderung einer nationalen Regierung an nationalen Unternehmen. Die wird europäisch bewilligt, ja, durch das BAIFE-Verfahren. Das ist aber dann wiederum der zweite Faktor. Das verzögert eben die ganze Förderung. Das heißt, häufig haben wir irgendwie ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, teilweise längere Beihilfeverfahren, bevor wir dann am Ende überhaupt die Möglichkeit haben, irgendeine Förderung zu erteilen. Und das sind für mich zwei Faktoren, das können wir als Europa besser. Einerseits von der Zügigkeit der Verfahren, das können wir deutlich zügiger hinbekommen. Vor allem sparen wir uns dieses Beihilfeverfahren, wenn wir viel stärker von europäischer Ebene heraus fördern. Wenn nicht die nationalen Regierungen, ne, am Ende wieder das Geld in die Hand nehmen und die Entscheidung treffen, irgendein nationales Unternehmen zu fördern, sondern wenn das zum Beispiel viel stärker durch die europäische Ebene gemacht wird. Dann haben wir ein geringeres Wettbewerbsproblem und wir haben wahrscheinlich sogar auch eine effizientere Förderung. Und das ist für mich auch der entscheidende Faktor, wir nehmen vor allem grenzüberschreitende Projekte in den Blick. Das macht die nationale Förderung halt gar nicht.
Das heißt, deine Antwort auf die Problemlösung wäre, Mittel nach Europa verschieben und dort nicht nur notifizieren, also freigeben, sondern sozusagen auch die Fördergelder in diese Projekte reinstecken und damit versuchen, das Ganze zu verkürzen.
Absolut. Und vor allem muss man sich eben auch vor Augen führen, wenn am Ende die Mitgliedstaaten diejenigen sind, die das Geld in die Hand nehmen. Das können halt auch nicht alle Mitgliedstaaten machen. Manchen fehlt dafür schlicht und ergreifend das Geld. Aber trotzdem macht es natürlich Sinn, Energieprojekte und gerade auch Wasserstoffprojekte auch in Ländern durchzuführen, die jetzt vielleicht nicht das Riesenbudget haben. Ob das Portugal ist, ob das Griechenland ist, da verschenken wir in Europa wahnsinniges Potenzial.
Wie seht ihr denn das bei Volt? Wie siehst du denn das persönlich in Bezug auf Markthochlauf des Wasserstoffes und wie wollt ihr dann nicht nur in Brüssel, sondern auch in Berlin in der nächsten Legislaturperiode diesen Markthochlauf halt auch unterstützen?
Also ich glaube, das Wichtige bei Wasserstoff ist, man muss es immer im Kontext der Energiewende verstehen. Ja? Und Energiewende folgt einem klaren Ziel, das ist, wir wollen klimaneutral werden, so bald wie möglich. Wir sagen als Volt bis 2040. Es muss aber auch bezahlbar sein. Der wichtigste Energieträger, und da steche ich schon so ein bisschen vielleicht in die kleine Wunde der Wasserstoffwirtschaft, der wichtigste Energieträger ist allerdings nicht Wasserstoff, der ist Strom. Weil er sich erstens am einfachsten nutzen lässt und weil zweitens jede Umwandlung von Strom in eine andere Energieform immer zu Verlusten führt. Es gibt aber Punkte, wo die Elektrizität an Grenzen stößt. Und das ist das, wo Wasserstoff ins Spiel kommt. Einerseits sind das bestimmte Anwendungen, vor allem in der Industrie und in der Mobilität. Und das zweite Thema, und das ist ja auch eins, was für euch sehr relevant ist, ist die Frage der Speicherbarkeit von elektrischem Strom. Mal erzeugen wir zu wenig Strom für die aktuelle Nachfrage und mal zu viel. Und in dem Moment, wo wir zu viel erzeugen, ist die Umwandlung in Wasserstoff eben eine Möglichkeit, um diese Energie zu speichern und grünen Wasserstoff herzustellen. Und der Punkt, welche Energieprozesse sich nicht elektrifizieren lassen, da sprechen wir eben vor allem über Industrieprozesse, das ist Stahl, das ist Chemie, Raffinerien, Glasindustrie, Baustoffindustrie, also vor allem Hochtemperaturprozesse und wahrscheinlich auch im Bereich des Schwerlasttransports bei Langstrecken, Schiffstransport, Luftverkehr etc. Was machen wir, um diesen Hochlauf zu unterstützen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, und das wird mir auch in allen Gesprächen mit Unternehmen gespiegelt, wir brauchen vor allem einen planbaren Entwicklungspfad. Ja, das heißt, ein Unternehmen, was heute die Entscheidung trifft, in der Zukunft zum Beispiel in seiner Produktion grünen Wasserstoff einzusetzen, das Unternehmen braucht die Gewissheit, dass dieser Wasserstoff ab einem gewissen Zeitpunkt dann eben auch in ausreichendem Maß verfügbar ist und preislich wettbewerbsfähig ist. Und umgekehrt, ne, wenn Sie zum Beispiel grünen Wasserstoff herstellen wollen, zum Beispiel offshore, dann brauchen Sie auch die Gewissheit, dass Ihnen das abgenommen wird. Und das ist diese Planbarkeit, die eben durch die Politik hergestellt werden muss. Das wichtigste Instrument ist der Emissionshandel. Ja, weil der Emissionshandel gibt eine klare Marktentwicklung vor. Das Wichtigste dabei ist erstmal, es müssen alle Emissionen erfasst werden. Das ist heute noch gar nicht der Fall, vor allem zum Beispiel Gebäude- und Verkehrsemissionen. Und dann muss der Reduktionspfad dieser Emissionen so gestaltet sein, dass alle Unternehmen erkennen können, ab welchem Zeitpunkt wie viele Emissionen möglich sind und wann der Reduktionspfad bei null ist. Wenn wir sagen, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein, heißt das natürlich auch, dann muss der Emissionspfad bis dahin auf null abgesenkt werden. Das ist eine Entscheidung, die wird nicht in Deutschland getroffen, die wird in Europa getroffen, aber dafür setzen wir uns ein. Dadurch steigt aber umgekehrt für Unternehmen der Anreiz, jetzt auch tatsächlich die nötigen Entscheidungen zu treffen, um zum Beispiel von fossilen Energieträgern auf grünen Strom und Wasserstoff umzustellen. Um das vor allem für Wasserstoff hinzubekommen, ist es einerseits eine Frage der Skalierung und andererseits eben auch der Forschung und Entwicklung. Ja, das heißt, einerseits müssen wir es schaffen, die nötigen Mengen zu erzeugen und die müssen dann auch noch so hergestellt werden können, dass das Ganze wirtschaftlich ist. Das heißt, wir brauchen nach Möglichkeit ein Fördermodell, sofern wir mit Förderung arbeiten, das brauchen wir ein Fördermodell, was diese Preisdifferenz, die wir aktuell zwischen fossilen Energieträgern wie Gas haben und dem, was wir zukünftig zum Beispiel für grünen Wasserstoff bezahlen, was diese Preisdifferenz überbrückt. Und ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Fan von dem Instrument H2 Global, was ihr sicherlich kennt. Das ist ein sogenanntes Doppeloptionsmodell. Das heißt, damit wird einerseits weltweit grüner Wasserstoff über bestimmte Zeiträume angekauft. Und zwar sozusagen von demjenigen, der das am günstigsten anbieten kann. Und der Wasserstoff wird weiterverkauft an Unternehmen, die dann meistbietend den Wasserstoff abnehmen. Das wird vor allem wahrscheinlich die deutsche Industrie sein. Und H2 Global ist aber ein Instrument, was wieder weitestgehend nur deutsch eingesetzt wird. Ja, das heißt, wir können allein schon die Wirksamkeit dieses Instruments deutlich erhöhen, indem wir das zum Beispiel europäisieren. Ja, und den gesamten Wasserstoffbedarf Europas in diesem Instrument bündeln. Damit haben wir ganz andere Volumina, können dann eben mit größeren Volumina einkaufen, schaffen damit weltweit und auch innerhalb Europas größere Anreize, Investitionsentscheidungen in die Herstellung von grünem Wasserstoff zu treffen und bekommen dafür am Ende wahrscheinlich sogar günstigere Preise.
Also deine Aussagen klingen halt sehr marktliberal. Also mein Punkt ist, dass auch bei meinem ganzen Blick auf die Demandzeit für unseren heimischen und auch europäischen Bedarf auch diese Erzeugungstechnologie nicht ganz außer Acht lässt. Und da würde mich mal interessieren, wie neben marktliberalen Mechanismen und dem Demandzeitmanagement, wie ist da der Blick von dir persönlich und Volt? Wie seht ihr das? Und natürlich, wir sind bei Aquaventus auch mit der Erzeugung von Wasserstoff auf See.
Ich glaube, da hast du aber mit der deutschen Geschichte auch gute Beispiele, wie wir es geschafft haben, indem wir eben lokal oder bei uns vor Ort Märkte entwickelt haben durch neue Technologien, es geschafft haben, diese Technologien dann auch so attraktiv zu machen, dass wir sie weltweit verkauft bekommen haben. Ich glaube, das ist auch durchaus ein Vorteil, wenn wir eben früh dabei sind, den Wasserstoffhochlauf innerhalb Europas zu realisieren, ja, auch mit Technologie zu realisieren, die wir hier vor Ort auch entwickelt haben und dabei sind, die Stück für Stück zu verbessern und zu perfektionieren, dann gibt uns das natürlich auch ein Vorteil bei der Erprobung und Skalierung, den wir natürlich auch auf dem Exportmarkt anwenden können. Wenn wir es aber schaffen, bei uns den Wasserstoffhochlauf erfolgreich zu gestalten, und zwar mit lokaler Wertschöpfung zu gestalten, dann haben wir da einen Fuß in der globalen Wasserstoffwirtschaft.
Da gibt es natürlich eine ganze Menge Aspekte. Also erstmal muss man ja, glaube ich, wenn man politisch das will, und das wollen wir ja,
der Industrie helfen, in diesen Markt reinzugehen. Und da ist ja momentan eher der Glaube, dass es ein großer Markt wird. Und wir Deutschen, wir sind ja, gehören ja weltweit mit zu den Erfinderländern. Also ob es der MP3-Player ist oder die Photovoltaik, die haben wir nicht erfunden, aber wir haben sie sozusagen am Anfang erfolgreich gemacht. Das ist ja alles abgewandert, wenn man so will. Und bei der Windenergie war es ja auch fast so, dass dort eine frühe Regierung fast den Stecker gezogen hat. Wie schaffen wir denn beides? Also wie kann man Innovation fördern? Gar nicht unbedingt durch Geld, aber durch welche Signale? Und wie schafft man das auch, dass die Industrie, und jetzt würde ich auch eher europäisch denken, sozusagen Europa stark macht und nicht im Prinzip den Rest der Welt?
Ja, absolut. Das geht letztlich in die Diskussion um Standortbedingungen ganz stark rein. Ich glaube, da haben wir eine generelle Diskussion, da wird man auch nach der Wahl sehen, und es ist fast egal, ja, welche Regierung es geben wird, es wird auf jeden Fall irgendwie ein Maßnahmenpaket geben, um diesen Standort zu stärken. Da sind wir auch entsprechend aufgestellt, um da tätig zu werden. Ich glaube, der Unterschied zwischen uns und anderen Parteien ist, wir werden das sicherlich auf eine Art und Weise machen, die dem Klimaschutz dienlich ist und einschließlich auch der Energiewende dienlich ist. Da spielen aber Faktoren eine Rolle, wie wir brauchen natürlich, um diese Technologien weiterzuentwickeln und zu perfektionieren, wir brauchen dafür Arbeit und Fachkräfte. Da sind wir viel zu knapp aufgestellt. Wir brauchen bei den Energiepreisen eine deutliche Senkung. Ob das bei der Energiesteuer ist, ob das bei den Netzentgelten ist, da haben wir eine Menge Spielraum, um halt auch unserer lokalen Industrie, einschließlich der Cleantech-Industrie, bessere Standortbedingungen zu geben. Wenn es um die Frage geht, wie schaffen wir es, gute Ideen innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas nicht nur zu entwickeln, sondern auch marktfähig zu machen, das ist natürlich auch ganz stark eine Frage der Finanzierung. Und auch da hat Europa sein Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wir haben einen Kapitalmarkt, der komplett fragmentiert ist innerhalb Europas und der deswegen natürlich gegenüber einem US- oder einem chinesischen Kapitalmarkt faktisch nicht wettbewerbsfähig ist. Das heißt, wenn wir wollen, dass unsere Ideen, ja, die Ideen, die an technischen Universitäten oder durch Startups oder auch vielleicht schon durch etablierte Unternehmen entwickelt und weiterentwickelt werden, marktfähig werden sollen, dann brauchen wir dafür natürlich auch eine entsprechende Finanzierung. Und da hilft zum Beispiel ein funktionierender europäischer Kapital.
Jetzt hat Robert es ja schon angedeutet, wir wollen ja raus ins Meer mit den Technologien. Das heißt, es ist ein anderes Konzept als sozusagen aus den Trinkwasserreservoirs der Dörfer und Seen sozusagen das Wasser rauszuziehen, um damit quasi grünen Wasserstoff zu machen. Und die Vision war eben, oder die Idee dahinter, hier weht wahnsinnig viel Wind. Also Offshore-Wind ist doppelt bis dreimal hat so viel Volllaststunden an Leistung als, ich sag mal, am Bodensee. Und gleichzeitig erleben wir gerade, dass unheimlich viel von diesem Windstrom abgeriegelt werden muss. Kostet mehr im Jahr mehrere Milliarden. Und dass es, wenn man weit nach draußen geht in die Nordsee, wo die Bedingungen noch besser sind, keine Windparks momentan verauktioniert werden, weil das immer teurer wird, weil die Infrastruktur einfach wahnsinnig teuer ist. Das ist die Idee, das Konzept, der Alternative, anstelle das an Land zu machen. Aber auch dafür braucht es natürlich Regularien, es braucht Mechanismen, Marktmechanismen. Und wie hört sich die Idee für dich an? Vor 4 Jahren haben noch viele gesagt, das ist Spinnkram, weil jetzt ist Wasserstoff Normalität, aber das, was wir vorhaben, ist immer noch eine Vision. Wie findest du die? Was müsste man tun aus deiner Sicht, damit es da auch vorangeht?
Ich finde die Idee erstmal wahnsinnig spannend. Einerseits sehr weit offshore Windenergie zu erzeugen und das zu kombinieren mit Elektrolysekapazitäten, um dann flexibel zu reagieren, je nachdem, wie der Bedarf und Verfügbarkeit von Windenergie sind, um entweder den Strombedarf an Land zu decken oder das eben umzuwandeln in grünen Wasserstoff.
Ehrlich gesagt, wenn ihr in der Europawahl nicht so erfolgreich gewesen wärt, hätte ich immer noch, ihr seid ein Anbieter, wo man Spannung einkauft, wenn es einem langweilig ist. Aber da habe ich ja auch schnell dazu lernen können. Von daher ist es okay.
Ja, genau. Ja, die Spannung, die haben wir ja beiderseits im Portfolio. Aber zurück zu den Vorteilen und Herausforderungen des Systems. Was du ja auch beschrieben hast, die Herausforderung sozusagen bei einem klassischen Offshore-Windpark ist, wenn du den einfach für die Stromerzeugung verwendest, dann brauchst du da entsprechende Hochspannungsübertragungsnetze. Die musst du sehr weit bis rausbauen, die sind wahnsinnig teuer. Und gleichzeitig haben wir eben, ne, das habe ich eben schon beschrieben, die Schwankung in der Energieerzeugung. Das heißt, manchmal, gerade wenn wir vielleicht mal wieder ein stärkeres Lüftchen in der Nordsee haben, wird da eben halt auch mehr Strom erzeugt, als man an Land tatsächlich in dem Moment braucht. Ja, und das ist bei Strom eben halt der große Nachteil. Was machst du dann mit dem Strom? Entweder du überlastest die Netze oder du regelst es halt ab. Das heißt, am Ende stehen da zwar Windräder rum, aber die produzieren dann für den Moment keinen Strom. Das heißt, viel sinnvoller und viel systemdienlicher ist es natürlich, wenn ich mit diesem Strom trotzdem in dem Moment was anfangen kann. Und Elektrolyse ist in dem Moment natürlich ein sinnvolles Instrument, um den Strom umzuwandeln zu grünem Wasserstoff. Faktisch ist es erstmal eine Speichermöglichkeit. Was ich dann im nächsten Schritt mit diesem grünen Wasserstoff mache, ist wieder eine Frage der Anwendung, für die wir den Wasserstoff einsetzen. Wir können es natürlich in potenzielles, abhängig vom Systemdesign, in potenzielles Wasserstoffkraftwerk stecken und zurückverwandeln in Strom. Das geht mit wahnsinnigen Effizienzverlusten einher. Oder jedenfalls haben wir den Wasserstoff verfügbar, zum Beispiel für industrielle Anwendungen. Soweit klingt das für mich erstmal nach einem schlüssigen Konzept. Und letztlich stellt sich vor allem die Frage, ist das Ganze denn wirtschaftlich? Da seid ihr näher dran als ich. Ja? Eigentlich müsste ich die Frage euch stellen. Aber ihr habt die Frage, soweit ich das gesehen habe, weitergegeben an eine Wirtschaftlichkeitsstudie, die hat eBridge für euch erstellt. Und die sagen, zumindest im Vergleich zu Hochspannungsleitungen, die man dann sozusagen für die volle Kapazität erstmal ins Meer reinbauen müsste, wäre eine kombinierte Anwendung sowohl mit einer geringeren Stromübertragungskapazität, aber parallel dazu eben mit einer Elektrolyse und mit einer Pipeline-Kapazität im Ergebnis deutlich günstiger als die Stromanbindung. Das kann ich mangels sozusagen eigener Zahlen nicht verifizieren, ja, aber wenn das der Fall ist, ja, großartig, dann lass uns doch damit arbeiten. Da müsst ihr aber vielleicht von eurer Seite nochmal eingehen.
Also die Wirtschaftlichkeitsanalyse, die war sehr überzeugend, hat viele Modelle auch durchgerechnet, da ist ja der Forecast drin, wie gelingt die Energiewende mit Strom. Wir gehen aber davon aus, wenn man eben in dieses Großskalierung kommt, genau wie bei Offshore-Wind, was am Anfang mit Alpha Ventus ja auch sehr teuer war in kleinen Mengen. Aber wenn man diese Brücke geschafft hat und dann hochrechnen kann und sich dann natürlich auch mit den Märkten, die sich entwickeln, dann sind wir sehr, sehr guter Dinge, dass das eine wirklich gute Alternative oder Ergänzung ist zum Gesamtsystem, wenn man es als Gesamtsystem betrachtet. Wir würden dir gerne noch die Frage stellen, wenn du Teil der Regierung werden würdest, was wäre sozusagen auf deiner Wasserstoffagenda durchaus auch europäisch gedacht? Was müsste damit rauf? Und vielleicht dann die Abschlussfrage hinten dran, was du vielleicht den Hörern mitgeben möchtest.
Ja, super gerne. Ich hatte letzte Woche so einen Moment der dritten Art, wo ich auf einer Veranstaltung war, ausgerichtet vom NRW-Landesverband der erneuerbaren Energien. Und diese Veranstaltung hat in einem Ort im Münsterland stattgefunden, 15 Kilometer von der niederländischen Grenze. Und diese Diskussion wurde eine Stunde lang geführt und es ist nicht einmal der Begriff Europa gefallen. Und das war für mich an Absurdität kaum zu überbieten, weil gerade wenn wir über Energie sprechen, es gibt kaum sozusagen politisches Feld, wo Europa mehr Sinn macht als in der Energiepolitik. Die Energiewende ist schlicht und ergreifend europäisch. So, und so müssen wir sie denken und so müssen wir sie auch politisch umsetzen. Politisch und wirtschaftlich. Und wenn sozusagen Grenzen an Land schon so eine gewisse Künstlichkeit haben, dann ergeben sie auf See eigentlich noch viel weniger Sinn. Ja, also wenn man von oben sozusagen auf die Nordsee schaut, dann sieht man ja nirgendwo Grenzen. Aber faktisch sind da welche und die nennen sich ausschließliche Wirtschaftszone. Ich glaube, das kennt ihr sehr, sehr gut. Die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone ist sehr, sehr stark irgendwie eingeengt zwischen der dänischen und der niederländischen. Da kommt da irgendwie die norwegische direkt daneben und die britische. Aber eigentlich geht es ja darum, dass wir als Europa das Energiepotenzial der Nordsee so gut wie möglich nutzen wollen. Und was es dafür in meinen Augen braucht, ist zum einen eine gemeinsame Potenzialanalyse, ein gemeinsamer Flächenentwicklungsplan, einen gemeinsamen Rechtsrahmen, wie man denn dann gemeinsam auch Projekte entwickeln kann. Und da rede ich nicht nur von den Erzeugungsprojekten, sondern vor allem natürlich auch von der gemeinsamen Infrastruktur und auch zum Beispiel bei der Regulatorik zu Netzen. Die muss natürlich auch so gestaltet sein, dass jetzt nicht da wieder auch künstliche Grenzen eingezogen werden, was zum Beispiel dann der Fall ist, wenn ich einmal ein Netzentgelt zum Beispiel auf niederländischer Seite zahle und dann nochmal ein zusätzliches Netzentgelt auf der deutschen Seite zahle, obwohl das vielleicht der kürzeste Weg ist, um den Wasserstoff zu transportieren. Das heißt, letztlich brauchen wir sowohl bei der Erzeugung als auch bei der Infrastruktur möglichst einen europäischen Rechtsrahmen, der die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte abbildet. Das sehe ich bislang noch nicht, da können wir noch definitiv besser werden. Und vielleicht abschließend, genau, was möchte ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ich glaube, wir haben einerseits zwar ein super technisches Thema, aber halt auch ein Thema, wo wir wahnsinnig viel Potenzial noch entfalten können. Energiewende europäisch denken und umsetzen. Ich glaube, dafür seid ihr ein gutes Beispiel. Und dieses neue Denken, das verkörpern wir halt bei Volt sehr, sehr stark. Ja, wir stehen ganz gezielt gegen Populismus. Wir stehen ganz gezielt für europäische Ansätze und wir stehen für Lösungen, für Probleme, die auch wirklich da sind. Das heißt, jetzt gerade sind wir auch in einer Situation, wo sich der Bundestag irgendwie sehr, sehr stark neu sortiert. Wir werden wahrscheinlich ein neues Parteiensystem bekommen. Und ich spreche mit so vielen Menschen, die sagen, hey, ich hätte eigentlich total Lust, euch zu wählen, aber ich habe irgendwie Angst vor dieser 5%-Hürde. Und wenn all diese Menschen, mit denen ich dieses Gespräch führe, mit denen alle unsere anderen Wahlkämpfenden dieses Gespräch führen, wenn die sich alle mal begegnen würden, dann würden die sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht mehr stellen, weil die dann sehen, wow, krass, wir sind eigentlich so viele, ja, die diesen neuen politischen Ansatz unterstützen, eigentlich brauchen wir vor der 5%-Hürde gar keine Angst zu haben. Deswegen, wenn ich euren Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben kann, dann das. Habt auf jeden Fall Mut, neue Politik zu wählen und damit können wir Politik über die Jahre hinaus prägen.
Sehr schön.
Ja, David, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht kann man sich da ein Beispiel, ich lebe auf Helgoland, hier fließt der Golfstrom vorbei. Also die Natur und die Meeresbiologie, die kennt auch keine Grenzen und das wäre doch schön, wenn das sozusagen für viele andere Themen in Europa auch so wäre. Von daher freuen wir uns, dass du da warst heute und wünschen dir viel Erfolg, dass du die Menschen, die sagen, 5% könnte eine Hürde sein, dass du die mobilisieren kannst und mit euch jemand Neues hoffentlich dann in Berlin ins Parlament einziehen kann.